ARD.
Bayern besiegt Freiburg und Thomas Müller trifft und ist jetzt Bayerns Rekordspieler. Eine annehmbare Kombination, findet er.
Ich kann es euch nur empfehlen. Also, das ist einfach geil wahrscheinlich.
Leverkusen verliert zum ersten Mal nach 35 Spielen ohne Niederlage gegen RB Leipzig. Und der Trainer Xabi Alonso, der fasst das so zusammen.
Das war wirklich lange und jetzt ist es vorbei. So, jetzt, es gibt keine Rekord mehr.
Und der BVB ist nach dem 0:0 gegen Bremen ernüchtert. Vielleicht liegen die Probleme im Sturmzentrum, sagt unser Reporter Felix Gerhardt.
Also alles wird mit Sicherheit nicht besser, wenn Serhou Guirassy wieder fit ist. Aber ganz klar, es hat heute ein Mittelstürmer gefehlt.
Und über all das sprechen wir jetzt im Bundesliga-Update. Es ist Montag, der 2. September und aus Fancy Neverlosen ist tatsächlich wieder Unfancy Leverkusen geworden. Hi zusammen, hier ist eure kleine Portion Bundesliga, das Bundesliga-Update, heute mit Anne Hild.
Hi, und mit dir, Jens Weibrot.
Ja, genau, mit mir. Hast du schon realisiert, dass Leverkusen tatsächlich Spiele verlieren kann?
Ja. Weil Leverkusen hat uns das ja leicht gemacht und hat sich so dahingeschlichen, dass du immer wieder dachtest.
Also du meinst, es hat sich angebahnt.
Es hat sich angebahnt, genau. Also war keine schwierige Umgewöhnung.
Ja, wir besprechen das auf jeden Fall auch noch ausführlicher. Es geht sehr vollgepackt in die Länderspielpause. Die ist jetzt ja schon wieder. Aber wir starten rein in den Rückblick mit den Begegnungen vom Sonntag. Und da haben gestern zunächst mal die Bayern ein auf dem Papier recht unspektakuläres Ergebnis zumindest geliefert. 2:0 Voll. Gewonnen gegen Freiburg. Aber ein bisschen was drin war in dem Spiel ja doch.
Ja, vor allem Schiedsrichterentscheidungen, ne, über die man sprechen kann. Ich finde, ansonsten war wirklich nicht so viel los.
Ja, es gab wieder eine strittige Szene oder es gab mehrere strittige Szenen, aber eine, über die ganz besonders gesprochen wird. Wieder mal ein Handelfmeter, der gegeben wurde für die Bayern. Und es ist deswegen besonders, weil das der Elfmeter zum 1:0 war durch Harry Kane. Und im Vorfeld gab es halt einen Zweikampf, Kane gegen den Freiburger Rosenfelder. Ein Verteidiger, der mit der Hand am Ball ist.
Ja.
Oder wurde Elfmeter gepfiffen. Aber man kann, glaube ich, ganz, ganz sicher sagen, das ist auf keinen Fall Absicht.
Ja, und du wirst es halt nie schaffen, dass es in jedem Spiel dafür einen Elfer gibt, beziehungsweise halt nie einen Elfer dafür gibt. Du wirst niemals diese einheitliche Bewertung haben. Das finde ich halt super schwierig.
Ja, das ist ja diese neue unterschiedliche Bewertung. Es gibt ja ein strafbares absichtliches Handspiel und es gibt ein strafbares unabsichtliches Handspiel. Mhm. Willkommen in der noch komplizierteren Welt des Handspiels. Freiburgs Coach Julian Schuster war natürlich nach dem Spiel so halb amused über die ganze Nummer.
Er muss jetzt gar nicht anfangen, mir das zu erklären, weil da gibt es keine Erklärung dafür. Ich darf einfach nicht pfeifen, das, was er gemacht hat. Die Idee, die dann irgendeiner anderer hat, dann, die ist nicht nachzuvollziehen. Ganz schlimm ist eigentlich dann der Elfmeter am Schluss. Das möchte ich nicht haben. Und es beschreibt, glaube ich, ganz gut, was er selber von dem ersten Elfmeter hält.
Ja, also Freiburg bekommt dann auch noch einen Elfmeter, der verschossen wird. Eine ähnliche Situation, auch irgendwie ein bisschen Banane, die Entscheidung so auf den ersten Blick.
Ja, ich finde, das ist so ein klassischer Fall von, wenn du den ersten gibst, musst du
Konzessionsentscheidung. Ja, ja, genau. Ja. Also am Ende gewinnt Bayern das Ding. Bayern beide Spiele, Auftaktspiele dieser Saison gewonnen, oben mit dabei. Mhm. So mit Leipzig zusammen, die ja auch beide Spiele gewonnen haben, aus dem vorher so prognostizierten Spitzenbereich der Liga. Haben sie sich überzeugt?
Nee, also Leipzig ja, aber die Bayern, du hast halt trotzdem, klar, jetzt ist die Abwehr nicht so krass gefordert gewesen, deswegen konnte sie dann halt auch nicht so viele Patzer machen, wobei da von Kim dann halt auch so ein Fehlpass dabei war, wo ich dachte, also wackelig ist das hinten auf jeden Fall noch. Ja, und also auch, dass du trotzdem auf diese Abwehr setzt, die im ersten Spiel so wackelig war, souverän war das absolut noch nicht.
Souverän war dagegen... Ah, was eine Überleitung, ey.
Wow.
Der erste FC Heidenheim.
Ich hätte auch
mit beide Spiele gewonnen überleiten können, aber du hast mir dann die Souveränvorlage gegeben. Der erste FC Heidenheim tatsächlich auch das zweite Spiel gewonnen. Tabellenführer der Bundesliga, 4:0 gegen Augsburg. Und ja, irgendwie so Spieler der Stunde in Heidenheim, auch irgendwie ein bisschen mit Ansage, Paul Wanner, oder?
Mit 18 Jahren sich da hinzustellen und diesen Elfmeter zu verwandeln, also richtig beeindruckend.
Also Paul Wanner, der hat einen Elfmeter verwandelt, ist ja die Leihgabe vom FC Bayern, letzte Saison in Elversberg gespielt und er hat beim 4:0 halt eben einen Elfmeter verwandelt und damit ist er der jüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte, der einen Elfmeter verwandelt hat.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, war für ihn jetzt aber nicht das ganz große Thema.
Ich will spielen und Tore schießen und da ist ein Elfmeter eine gute Option und dann habe ich ihn genommen und einfach reingemacht. Ja.
Ja, einfach reingemacht.
Klingt flüssig, oder? Guter Plan. Ja, aber was ist denn generell so von Heidenheim zu erwarten? Also das ist ja wirklich eine krass kurzfristige Momentaufnahme nach diesen zwei Spielen da, Tabellenführer. Aber naja, hattest du damit gerechnet, dass die so am Ende so unproblematisch reinstarten in die Saison?
Nee, also wenn du dir die Gegner anguckst, mit Pauli und Augsburg halt dankbar. Und was ich sehr krass fand, gegen Pauli ja ultra effektiv, also eigentlich 1,5 Chancen, 2 Tore. Und das war jetzt gestern halt auch wieder so. Also extrem effektiv, hinten gut gestanden, Augsburg nicht wirklich was, also nicht zugelassen, dass Augsburg irgendwie trifft. Ja, ist für mich so ein bisschen Union Berlin-Style.
Ja, findest du?
Ja, also im Sinne von sich so hinter allen anderen in internationale Wettbewerbe reinarbeiten, jetzt da oben mitspielen. Und wenn es nach Union-Style geht, dann nächstes Jahr Europa League, übernächstes Jahr Champions League.
Also ich finde auch beeindruckend, dass sie sich so treu bleiben, aber ob, also diese Conference League, kann ich mir vorstellen, das kann schon echt ein Killer auch noch sein, wenn dann so die erste Euphorie vielleicht mal weg ist und wenn dann die Belastung irgendwann auch durchschlägt. So ganz traue ich dem Heidenheim-Braten noch nicht.
Ja, ist ja auch klar. Ich meine, der nächste Gegner ist der BVB. Wenn du da verlierst, dann muss Frank Schmidt weg. Als Tabellenführer da anzutreten.
Und dann auch noch gegen Dortmund. In Dortmund.
Und dann auch noch gegen Dortmund.
Ja, okay, verstehe. Steile These von Kollegin Hild. Weiß nicht, ob wir das jetzt vertiefen sollten. Über den BVB sprechen wir gleich auf jeden Fall auch noch ausführlicher. Aber damit sind wir dann eigentlich beim Samstag angekommen. Und damit sind wir beim Thema des Spieltags, mehr oder weniger. RB Leipzig ist jetzt offiziell der, Achtung, Serienkiller.
Ja, stimmt. Aber die haben ja, also mitgeholfen, als die Serie begonnen hat quasi. Finde ich eigentlich schön, dass sie da
das
geendet ist,
sogar,
wo sie angefangen
hast du recht.
Hat.
Ja, genau. Das war vor ziemlich genau einem Jahr auch in
Leverkusen.
Genau,
und da war es der erste Spieltag in Leverkusen gegen Leipzig. Hat alles begonnen.
Auch ein ziemlich enges Ding damals.
Ja,
ne?
Und
ja,
dann
genau.
Lief es halt noch in die andere Richtung.
3-2 ging das Spiel damals für Leverkusen aus. Ja. Jetzt gewinnt also RB Leipzig. Ja, am Ende auch irgendwie total effizient, RB, oder?
Ja, war, finde ich, von beiden ein sehr gutes Spiel. Und irgendwie habe ich in dem Spiel immer damit gerechnet, Leverkusen ja 2-0 in Führung gewesen, kassiert dann halt vor der Halbzeitpause noch den Anschlusstreffer. Und ich habe in der zweiten Hälfte die ganze Zeit damit gerechnet, so, ja, es steht 2-2, aber Leverkusen wird schon, okay, es steht jetzt 2-3, aber Leverkusen wird doch schon noch in der Nachspielzeit.
Ja. Aber ja, das ist, ich hab da auch drauf gewartet, dass das passiert. Und dann gab es ja auch irgendwie 9 Minuten oder so. Es gab also genügend Nachspielzeit.
Es war Leverkusen
für Leverkusen. Aber irgendwie hat jetzt das Karma zurückgeschlagen. Ne? Bayer 27-10 Torschüsse, 18-2 Ecken. RB dann trotzdem nach 0-2 Rückstand zurückgekommen. Openda 2 Tore gemacht. Und kurioses Jahr, Trainer Marco Rose hat das Ganze ja mehr oder weniger die ganze Zeit von der Pressetribüne verfolgt.
Ja, also Leipzig ist ohne ihn besser als mit ihm.
Okay, auch das ist wieder eine steile These. Also Marco Rose ist nach knapp 20 Minuten vom Platz geflogen mit Gelb-Rot wegen Meckerns. Aber er macht dem Schiedsrichter tatsächlich keinen Vorwurf.
Ich muss mich dann auch wahrscheinlich erst an die neue Konsequenz gewöhnen. Ich muss aber auch vorneweg sagen, ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut. Ich finde es richtig, weil wir alle, glaube ich, da auch den Handball als Vorbild nehmen können.
Ja, sehr verständnisvoll dafür, dass man so lange auf der Tribüne sitzen muss.
Aber der hatte doch auch da Spaß zwischen den Leverkusen-Fans am Anfang.
Ja gut, am Ende, wenn er das Spiel verliert, sieht das vielleicht ein bisschen anders. Ne? Aber er ist dann gegen Union am nächsten Bundesligaspieltag gesperrt. Und sein Gegenüber, Xabi Alonso, der lässt sich halt auch nicht von so einem Ende von irgendwelchen historischen Serien außer Ruhe bringen.
Wir gehen nach Hoffenheim. Gute Gegner, gut zur Vorbereitung und das ist Fußball.
Ja, aber Alonso denkt ja auch immer an diesen Blöcken, ne? Und er hat vor dem Spiel schon gesagt, danach ist der Block beendet, dann ist Länderspielpause und kann mir echt vorstellen.
Also er hat einen Block vor der Rekordserie und einen Block danach,
genau.
Meinst du? Weiß ich nicht. Aber es ist ja schon erstaunlich, dass Leverkusen zweimal hintereinander eine 2-0-Führung aus der Hand gibt und nach 2 Spieltagen schon 5 Gegentore kassiert hat. Die waren im vergangenen Jahr oder in der vergangenen Saison ja mit Abstand die beste Abwehr.
Ja, voll. Also das haben ja auch die Spieler teilweise gesagt. Die haben die Gegner einfach immer wieder ins Spiel zurückgeholt, weil normalerweise vergangene Saison, wenn du 0-2 gegen Leverkusen hinten warst, ja, dann war es gelaufen.
Ja, genau. Und jetzt lassen sie auf einmal Gegner sogar auch wie Gladbach am ersten Spieltag wieder zurück ins Spiel kommen. Das hat vielleicht ja auch Folgen für den Titelkampf. Also so ganz einseitig, zumindest von Leverkusener Seite, das deutet sich jetzt gerade nicht an.
Nee, also haben wir ja vorher auch schon drüber geredet, dass es wahrscheinlich spannender wird als vergangene Saison, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und jetzt ist die Tür halt offen. Jetzt weißt du, Leverkusen ist auch schlagbar.
Verspielte Führung ist ein gutes Stichwort. Nicht nur Leverkusen hat eine Führung verspielt, sondern es war irgendwie der ganze Samstag der verspielten Führung. Auch Stuttgart hat 2-0 geführt gegen Mainz, am Ende 3-3. Spektakulärer Spielverlauf. Gab auch viele strittige Szenen, unter anderem ja auch ein Foul-Elfmeter für Mainz, der Mainz wieder zurück ins Spiel bringt, wo auch nicht die, also zumindest sind die Meinungen nicht eindeutig, ob das wirklich ein Foul war oder nicht. Auf jeden Fall war Angelo Stiller, der ja jetzt debütieren wird für die Nationalmannschaft, wenn der Bundestrainer ihn dann auch einsetzt, ist zumindest im Kader, der war nach dem Spiel auf jeden Fall sehr, sehr angefressen.
Fühlt sich das Unentschieden wie eine Niederlage an?
Ja.
Was habt ihr euch vorzuwerfen heute?
Dass wir da zu Hause 3 Tore kassieren, das darf uns in der, ja, wie wir sie auch kassiert haben, nicht passieren. Und vor allem nicht dann in der letzten Sekunde. Klar, ist dann hektisch, die bringen alles nach vorne, aber dann geht es so einfach, da stehen 3 Spieler hinten, ganz alleine. Und ja, ist klar, geht schneller, aber es darf uns nicht passieren.
Ja, da schwingt schon auch ein bisschen Kritik an der Hintermannschaft mit, ne?
Ja, dann vermisst man vielleicht einen Waldemar Anton, ne?
Ja, gut, den vermissen sie auf jeden Fall. Also das schlägt natürlich dann schon irgendwie durch, aber das ist ja dann doch bemerkenswert, ne? Weil Stuttgart gehört ja auch so zu den sehr stabilen Teams und dass es solche wilden Dinger gibt gegen Teams wie Mainz.
Also ich habe mal geguckt, vergangene Saison am 2. Spieltag hatten sie 5 Gegentore.
Jetzt war das Leipzig-Spiel, aber genau, das war ein Freak-Spiel,
das waren alles die Leipziger Gegentore. Ich finde halt, dass das auch so ein bisschen in diesem Spiel war. Stuttgart war nach dem 2-0 auch sicher. Also eigentlich alle waren sich zu diesem Zeitpunkt sicher, dass Stuttgart dieses Spiel gewinnen wird, weil sie auch total souverän waren. Muss man eben über diesen Elfmeter vielleicht diskutieren, ob der berechtigt war oder nicht.
Also die führen ja danach nochmal 3-2.
Genau.
Und also das sagt ja auch Angelo Stiller, ne? Er nörgelt ja zu keiner Sekunde über den Elfmeter.
Nee, also es waren halt beide Situationen, war sich Stuttgart sicher, dass das Ding durch ist und dann lädst du Mainz ein.
Auf jeden Fall haben sie jetzt nach 2 Spieltagen 1 Punkt. Ist das ein Fehlstart?
Boah, nee, würde ich nicht sagen. Also, nee. Vergangene Saison haben sie ja, glaube ich, gegen Bochum gewonnen und 5-1, dann eben diese Klatsche dann bekommen gegen Leipzig. Boah, also Stuttgart ist jetzt kein Team, das alles an die Wand spielen wird.
Auf jeden Fall spielen sie nach der Länderspielpause erstmal gegen Gladbach und dann mittwochs darauf schon gegen Real. Und das war, also hast du ja auch vorher irgendwie, ne, das war ja irgendwie kurz nach den Ansetzungen und so, hast du schon auch irgendwie gemerkt, das ist im Kopf, oder?
Aber vielleicht ist Real dann auch wieder ein guter Gegner, weil du da halt kein Favorit bist, weil natürlich wird jetzt von Stuttgart mehr erwartet, weil sie als Vizemeister in die neue Saison gegangen sind. Und normalerweise hättest du nach den 2 Spielen nicht gesagt, oh, die müssen sie aber beide gewinnen. Und dann gegen Real ist vielleicht wieder angenehm, wenn du der Underdog bist.
Wie gesagt, ist auch erst das übernächste Spiel. Erstmal geht's nach der Länderspielpause weiter gegen Gladbach. Bis dahin wahrscheinlich so ein bisschen Ernüchterung bei den Stuttgartern. Und Ernüchterung.
Aber hast du ja auch Zeit.
Das ist richtig, die kannst du ja erstmal verarbeiten und die wird ein anderes Team, das nach diesem Spieltag ernüchtert ist, auch brauchen.
Ja.
Der BVB 0-0 in Bremen. Also was irgendwie erstaunlich war, dass sie sich so wenig Chancen rausgespielt haben. Ne? Also auch jetzt hat Gittens von Anfang an gespielt, der davor noch so durch die Decke gegangen ist gegen Frankfurt. Bayer auch von Anfang an und irgendwie kam nichts dabei rum.
Ja, vielleicht ist Gittens dann doch der bessere Joker. Es gibt ja so Spieler, die dann eben, wenn sie reinkommen, das Spiel nochmal verändern können. Also ich fand es auch gut, dass er in der Startelf war. Finde ich, hat er sich verdient, aber hat ja dann nicht den gewünschten Effekt gebracht. Und Bremen hat es, finde ich, auch einfach gut geschafft, das Dortmunder Spiel gar nicht zur Entfaltung kommen zu lassen.
Bremen fand ich auch defensiv vor allem sehr, sehr gut. Insgesamt sehr, sehr gut. Aber wir haben unseren Reporter, der in der Bundesliga-Konferenz dabei war, Felix Gerhardt, nach dem Spiel mal gefragt, wird denn für die Dortmunder Offensive alles besser, wenn endlich dann Serhou Guirassy, der Neuzugang, fit ist?
Also alles wird mit Sicherheit nicht besser, wenn Serhou Guirassy wieder fit ist. Aber ganz klar, es hat heute ein Mittelstürmer gefehlt. Denn in so einem 10 Spiel, da ist es eben auch gut, wenn du einfach mal den Ball einfach in die Mitte pölen kannst und dann einer ist, der ihn auch über die Torlinie drücken kann. Und das hatte Dortmund heute nicht. Es war insgesamt zu wenig Ideen und dann eben auch zu wenig Durchschlagskraft im Spiel. Ja, und wenn du dann Füllkrug abgibst, Moukoko abgibst, Allaire abgibst und Guirassy noch nicht fit ist, dann stehst du da eben mit einem Maximilian Bayer, der zwar auch Torgefahr ausstrahlen kann und ja auch ein Offensivspieler ist, ein Stürmer ist, aber der ebenso wenig ein Mittelstürmer ist wie Daniel Mahlen, der eingewechselt worden ist, oder Karim Adeyemi. Die haben ein bisschen Schwung gebracht, aber eben nicht die Wucht und die hätte es in diesem Spiel definitiv gebraucht.
Ja, es hat mich auch total gewundert, als am Deadline-Day dann Allaire noch gegangen ist. Also du brauchst ja dann halt auch einfach, ich meine, Guirassy hat vergangene Saison bei Stuttgart auch nicht durchgespielt, also es wäre halt schon ganz gut, wenn du noch ein Backup hättest.
Ja, das ist so, das stimmt und man hat jetzt ja auch gemerkt, irgendwie für das Spiel der Dortmunder, ich kann mir schon vorstellen, Guirassy ist ja auch ein guter Kombinationsspieler, ne? Mhm. Also der bringt ja dann auch mal, das ist ja alles sehr statisch gewesen auch wieder gegen Bremen, ne? Ja. Bringt dann vielleicht auch mal Brand in eine Situation, wo der vielleicht auch mal auf den Flügel rausgehen kann, damit ein paar Positionswechsel möglich sind, weil der halt eben auch die Räume aufreißt, neben seiner Torgefahr. Ich kann mir vorstellen, dass das was bringt.
Wenn er da ist.
Wenn er dabei ist.
Wenn er denn dann da ist.
Und wenn er dann fit ist auch, ne?
Ja.
Ja, also was der BVB da macht, ja, das ist jetzt nicht ohne Risiko. Mal gucken, wie es nach der Länderspielpause dann wird gegen Heidenheim. Für mich ist das das Spiel, das so der Check, der Standort-Check ist.
Ja, weil der Tabellenführer dann... Nee,
nicht
aber
nur, weil der Tabellenführer
stimmt,
kommt.
Aber das ist ja halt so ein klassisches Team, gegen das Dortmund normalerweise was liegen lässt. Also wäre es schon wichtig für den BVB, da 3 Punkte zu holen.
In der vergangenen Saison 2-2 im Heimspiel gegen Heidenheim, 2-0 geführt, eine Halbzeit überragend und danach das Spiel mit einer einzigen taktischen Umstellung bei Heidenheim komplett aus den Händen verloren und am Ende gezittert noch einen Punkt zu holen. Ja. Deswegen, das ist jetzt für mich so der Check, wo steht Dortmund eigentlich wirklich?
Ja.
Apropos, wo steht eigentlich wirklich? Lass uns mal auf Eintracht Frankfurt gucken, ja, denn die waren gegen Hoffenheim sehr, sehr überzeugend. Und vor
absolut
allem dieses Duo Mamouche, Ekitike.
Sag das mal 5-mal hintereinander.
Ekitike, 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 Ekitike. 6-mal. Ekitike.
Und jetzt noch mit Mamouche.
Okay, es reicht. Also, okay. Ja. Also dieses Duo hat, finde ich, echt überzeugt, hat Bock gemacht. Auch noch mehr als gegen Dortmund am ersten Spieltag.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass man Mamouche angemerkt hat, diese Entscheidung ist jetzt gefallen, er bleibt in Frankfurt und auf einmal total befreit aufgespielt und es hat richtig Spaß gemacht,
ja,
den zuzugucken.
Ja, das ist so ein bisschen so, als wäre die Blockade so weggefallen. Ne? Ja. Wir haben mal unsere Kollegin Lisa Tellers gefragt, die ist ziemlich deep bei der Eintracht unterwegs. Was denn jetzt von der Eintracht zu erwarten ist nach der Länderspielpause mit diesen neuen Voraussetzungen?
Ja, vor allen Dingen erstmal schöneren Offensivfußball. Das konnte man zumindest schon mal in den ersten Spielen erahnen. Und das war ja auch die Hauptkritik aus der vergangenen Saison. Da war das Frankfurter Spiel träge, da war es langweilig, ja, und wenig kreativ. Und das soll sich ändern. Dino Topmöller hat sich die Kritik zu Herzen genommen. Man sieht, es ist ein bisschen eingespielter. Da gibt es Abläufe und vorne wirbeln eben Ekitike und Mamouche. Ganz wichtig, dass er... also Oma Mamouche geblieben ist. Er wirkt jetzt auch befreiter, jetzt wo die Entscheidung auch feststeht. Und zusammen mit Ekitike, bin ich mir sicher, werden die beiden der Bundesliga viel Freude bereiten. Und hinten gibt es eben die defensive Stabilität, mal Viererkette, mal Dreierkette. Das ist auch durch den Neuzugang Thiat der Fall. Der kann nämlich sowohl als Linksverteidiger spielen oder Innenverteidigung. Da sind sie also sehr gut aufgestellt, auch nach dem Abgang von Pacho. Und das Ganze wirkt jetzt schon etwas stabiler und Topmöller an sich hat auch ja an seiner Kommunikation gearbeitet. Er wirkt nicht mehr so lieb, er wirkt nicht mehr so ja wischiwaschi, sondern er selbst legt auch den Finger in die Wunde und wirkt ein bisschen härter. Das tut der Eintracht gut und ich glaube, dann werden sie um die europäischen Plätze auch mitspielen.
Ja, das sind für alle Eintracht-Fans doch eigentlich ganz positive Aussichten. Nach der Länderspielpause geht's für Frankfurt erstmal nach Wolfsburg. Die haben ja an diesem Spieltag auch gewonnen.
Ja, haben auch gegen die Bayern ja schon gut gespielt, die Wolfsburger. Aber denke ich, ist machbar für Frankfurt.
Und damit sind wir dann eigentlich auch schon bei den übrigen Ergebnissen, um die Bundesliga abzurunden. Also Wolfsburg gewinnt in Kiel 2-0 beim historisch ersten Spiel auf schleswig-holsteinischem Boden in der Bundesliga. Union hat am Freitagabend schon St. Pauli geschlagen im Heimspiel in der Alten Försterei. Und Gladbach gegen Bochum 2-0 gewonnen. Wieder Tim Kleindienst getroffen. Bochum unten drin und Gladbach... Oh, vielleicht geht bei denen dieses Jahr tatsächlich ein bisschen was.
Meinst du in Richtung europäische Plätze?
Das weiß ich nicht, aber zumindest eine stabilere und weniger zittrige Saison als in der vergangenen.
Ja, ich denke, die werden relativ früh den Klassenerhalt sichern, aber auch mehr nicht.
Ja, mal gucken. Okay, dann lasst uns auf die zweite Liga schauen, denn die war auch ziemlich spektakulär.
Ja.
Nicht nur von den Namen und von den Paarungen her, sondern auch von dem, was da passiert ist. Gestern gab es Schalke gegen Köln.
Da warst du ja im Stadion.
Ja, durfte ich als Reporter übertragen, das Spiel. Ich fand Köln erstaunlich souverän, ehrlicherweise.
Ja, ist irgendwie ein neues Köln. Weil, also ich habe echt die Befürchtung gehabt, als die dann abgestiegen sind, nicht gut in die Saison reingekommen sind, keine neuen Transfers und so. Dachte ich echt so, boah, bitte werd nicht so wie Bielefeld.
Ja, das sind ja Befürchtungen, die viele Köln-Fans hatten. Ja. Aber ich finde, das hat Hand und Fuß, was der neue Trainer Gerhard Struber da macht.
Gehe ich mit.
Ja, und Köln kann dann damit vielleicht um den Aufstieg mitspielen, sind so in der Verfolgergruppe unterwegs, mit unter anderem 96, dem HSV, auch gegen Preußen gewonnen und Hertha.
Ja, und Hertha hatte mit Abstand das geilste Spiel dieses Wochenendes, finde ich. Also ich finde echt so, zweite Liga, 2030 Spiel ist voll oft so, das sind große Namen. Ich verspreche mir super viel von diesem Spiel und dann ist das so 0-0, ein 1-0.
Das war diesmal anders.
Das war ganz anders. Das war echt so, als hätten beide komplett ohne Mittelfeld gespielt. Mhm. Es ging immer von einem Strafraum zum anderen. Mhm. Das war einfach super geil.
Sehr, sehr packendes Spiel.
Ja. Hertha gewinnt am Ende 4-3.
Lautern steht mit leeren Händen da, nachdem sie ja bis dahin noch kein Spiel verloren hatten. Kurios, die zweite Halbzeit hat verspätet begonnen, weil es offenbar einen Rohrbruch in der Kabine gab.
Ja, bitter.
Die Abwehr von Kaiserslautern war nicht das löchrigste an diesem Abend.
Wow.
Ist, glaube ich, ganz gut, mit so einem Gag hier rauszugehen aus der Nummer. Unbedingt. Weil wir sind nämlich am Ende angekommen. Und wir hoffen, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn die Bundesliga wieder an den Start geht.
Absolut,
da sind wir auch wieder. Ist da. Jetzt erstmal ein bisschen Pause. Am 12. September gibt es das nächste Bundesliga-Update. Donnerstags, atmet durch. Und wenn es dann in die nächste heiße Phase geht, sind wir wieder für euch da. Macht's gut, ciao.
Es war ein schöner Sonntag, muss ich sagen.